palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Buonasera, oh Gott, ja, ich mich genauso fühle. Hallo zu Serie Amore, herzlich willkommen, ciao a tutti, Grüße aus Milano nach Hamburg.
Eine morgenfrisches Moin, Moin ins Hotel.
Ja, die letzten zwei Tage war wunderbares Wetter, jetzt gucke ich mal raus, es ist wirklich so dichter ja, Nebel, so... Naja, Schmuck sagt man nicht, aber weißt du, wenn es so ein bisschen, na, du kennst es wahrscheinlich von da oben auch, also ich sitze hier mitten im Nirgendwo, im achten Stock, in so einem tollen, ich habe auch kurz das Gefühl, das ist so ein Influencer-Hotel, es stand mal zwei Lamborghinis drauf, aber rundherum ist nur auf dem Parkplatz, aber sonst ist rundherum fast nur Autobahn, deswegen war
Tim Wiese war nicht beim Derby, ne?
Nee, leider nicht, okay. Vielleicht hat der sich noch durch Turin gerollt, aber auf jeden Fall war deswegen die letzten zwei Tage auch ganz wenig mit Stile di Vita, und aber ihr seid ja auch nicht hier für die Essenstipps. Aber das kann ich mal sagen, ist ein bisschen zu kurz gekommen alles, weil viel gearbeitet wurde. Da sprechen wir dann aber gleich auch noch in aller Ausführlichkeit drüber. Ich bin voller Vorfreude, dir einiges zu berichten.
Sehr schön.
Und bin auch voller Vorfreude, mitteilen zu können, dass aus der Community Hausaufgaben erledigt wurden, unter anderem von Stefan, der geschrieben hat, na, wir haben ja gesagt, welche random Trainerentlassung gibt es vielleicht Anfang nächster Saison so ein bisschen, oder wir haben generell über random Trainer gesprochen, und Stefan hat geschrieben, es wäre denkbar, dass Fabio Grosso mit Sassuolo einen kompletten Fehlstart hinlegt und dann Stefano Pioli somit an alter Wirkungsstätte um den 10. Spieltag übernimmt.
Dafür, ja, finde ich auch eine charmante Idee auf jeden Fall. Ich glaube, oder ich weiß es nicht so genau, ob er seinen Vertrag in Florenz aufgelöst hat, weil der ist ja sehr, sehr gut vergütet und läuft eigentlich noch 2 oder 3 Jahre.
Ah, du meinst also, Stefano Pioli ist vielleicht eher Privatier gerade.
Vielleicht, also ich meine, einmal Riad-Influencer, immer Riad-Influencer oder so.
So, ja, der liebe Arbe, Grüße gehen raus, hat uns einfach mal spontan ein paar Random-Trainer am Rhein geknallt, und wir gehen mal rein mit Walter Novellino, Zdeněk Zeman, Cesare Prandelli und Francesco Guidolin.
Oh ja. Oh. Das ist, die sind ja alle, würde ich jetzt mal schätzen, die sind alle schon an die 70 jetzt. Aber Prandelli vielleicht auch nicht. Der sah halt mit Anfang 40, so Anfang der 2000er, eigentlich auch schon genauso gut aus, wie als er das letzte Mal ein Florenz-Trainer war.
Stimmt.
Schwierig. Aber ich glaube, lange nicht mehr auf einer Trainerbank gelesen, auf jeden Fall. Alle.
Allesamt. Das ist richtig. Weißt du, was auch schwierig war?
Na?
Ja, Coppa Italia, ey. Alter. Boah.
Hast du da kommentiert?
Ich habe Como gegen Inter gemacht.
Jo. Gestört. Das kann ich mir vorstellen.
Gestört. Also klar, also Como kann dann im Spiel vielleicht noch, die hatten die besten Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber dann habe ich nochmal nachgeguckt. Also letzter Torschuss, 47. Minute in dem Spiel. Danach kompletter, gefühlter Nicht-Angriffspakt. Como hat den Ball zirkulieren lassen. Inter hat dann irgendwann mal so ein bisschen mitgespielt. Aber wow. Also das Einzige war halt, dass Bastoni die ganze Zeit ausgepfiffen wurde. Und komplett bezeichnend war dann einfach, als die 3-minütige Nachspielzeit angezeigt wurde. Ab dem Zeitpunkt haben nur noch Acerbi, Bastoni und... Wer war da rechts in der Dreierkette oder war es einer aus dem Mittelfeld, der sich hat hinten fallen lassen? War es vielleicht sogar Zielinski? Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall drei Spieler hatten Ballkontakte und haben sich drei Minuten lang den Ball hin und her geschoben.
Aber und das mit dem Hin- und Rückspiel, das ist eine gute Idee, ne?
Wow, Wahnsinn, wirklich. Schafft es ab, Mann. Das ist das der größte Müll und überhaupt. Und da holen mich auch nicht die vier Tore, die in Rom gefallen sind, von runter. 2-2, Lazio gegen Atalanta. Denn da habe ich auch mit dem Kollegen Maximilian Kross, der im Übrigen auf den Spitznamen Crosso hört.
Aha.
Da schließt sich der Kreis. Und der war im Übrigen auch mit dabei, den hören wir nachher noch. Ja, der hat nämlich auch gesagt, dass sonst bis auf die 10 Minuten, wo die Tore gefallen sind, das auch absoluter Müll war.
Schön. Einmal Daumen gedrückt, dass bei Giorgio Scalvini keine schlimmere Verletzung aufgetreten ist. Der ist ausgewechselt worden in dem Spiel, hat sich ans Knie gefasst. Erste Diagnose war, glaube ich, eher so eine Prellung und nichts mit den Bändern. Und wir hoffen mal, dass das dabei bleibt.
100%. Jetzt gehen wir in den aktuellen Serie A-Spieltag rein und freuen uns sehr, dass wir mit Stadionerlebnissen aufwarten können heute in dieser Folge. Es ist ein bunter Blumenstrauß und wir gehen rein mit Henry, der in Napoli unterwegs war.
Ciao Mario, ciao Marius, liebe Serie Amore Community. Ich melde mich hier aus Neapel am Morgen danach, dem Spiel gegen Torino. Wir verbringen hier unsere Frühjahrsferien und haben das natürlich so gelegt, dass wir auch ein Spiel der SSC besuchen können. Zum Ticketing vielleicht vorab. Aus Deutschland Ticket zu kriegen ist etwas schwierig. Man benötigt da eine Fancard und das kostet Geld. Das muss man sich dann zuschicken lassen und ja, alles gar nicht so einfach. Deswegen sind wir auf gut Glück dann letztlich hierher geflogen. Und haben dann vor Ort Tickets besorgt. Wir haben die am Donnerstag, also einen Tag vor dem Spiel, über Ticket One bekommen. Die waren dann frei zugänglich und ja, saßen auch ganz gut auf der Haupttribüne, leicht versetzt zur Kurve B. Ja, genau, am Spieltag selber sind wir ganz entspannt mit der Bahn angereist. Das ging sehr gut. Dann von der Bahn zum Stadion auch alles easy unterwegs, noch eine Pizza gegessen und ein paar Bierchen gezischt und dann ging es auf dem Weg ins Stadion. Das ist allerdings Einbahnstraße, da musste man einmal komplett rumlaufen, aber da wir rechtzeitig da waren, alles kein Problem, konnten auch noch die Mannschaften dann, nachdem wir drin waren, beim Aufwärmen ein bisschen zugucken. Schön war natürlich, dass ein paar Stars zurückgekehrt sind, De Bruyne und auch Anguissa, sodass da schon beim Aufwärmen eine gute Stimmung herrschte, beziehungsweise denen noch applaudiert wurde. Ja, dann ging es los. Napoli hat eigentlich wie immer die Saison ganz gut angefangen, losgelegt wie die Feuerwehr. Eine Riesenchance schon vor, gleich in der ersten oder zweiten Minute gehabt durch Oliveira nach einer Ecke. Hat der Torwart gut rausgeholt. Naja, aber im Anschluss hat dann Alisson, der so ein bisschen so einen verkappten Neres spielt, kurz einen aussteigen lassen und dann ins Kurzeck abgeschlossen. Der Ball war drin. Aus meiner Sicht kann man halten, aber muss man nicht. Der Stimmung im Stadion hat das auf jeden Fall zugetragen. Da ist einmal das Stadion explodiert. Der Stadionsprecher hat dann natürlich den Torschützen entsprechend abgefeiert. Das war schon ziemlich cool, wie dann das ganze Stadion mitgeht und den Namen brüllt. Ja, im weiteren Verlauf hat Neapel auch das Spiel kontrolliert, sich noch eine gute Chance durch Højlund erarbeitet, der leider aus 5 Metern drüber geköpft hat. Und ja, so ging das dann in die Pause. Torino wurde nicht wirklich gefährlich, hat auch keine größeren Ballbesitzphasen gehabt. Insgesamt ein schwacher Auftritt. Ja, nach der Pause musste dann Vergara direkt runter in der Halbzeit und dafür kam dann Anguissa. Das war Dennis Elmas halt einen nach vorne gerutscht. Anguissa ins defensive Mittelfeld, so ein bisschen den Lobotka-Part gespielt, relativ defensiv. Aber dafür, dass er so lange raus war, hat er das echt gut gemacht. Der gibt dem Spiel einiges. Das war schon cool zu sehen. Da hat man gesehen, was Neapel die letzten Monate wirklich abgegangen ist im Mittelfeld. Naja, und folgerichtig ist dann auch das 2:0 gekommen. Vorher hatte, glaube ich, Buongiorno noch eine große Chance nach einem Standard. Naja, auf jeden Fall hat sich über links Spinazzola durchgesetzt, die Flanke etwas zu lang an zweiten Pfosten und dann gewinnt tatsächlich Politano im Kopfballduell. Das, ja, da kann sich der Turin-Verteidiger, ich glaube, es war Lazaro, also das ist schon eine Kunst, ein Kopfballduell gegen den zu verlieren. Und dann hat Elmas gut abgeschlossen zum 2-0. In der Folge kam dann auch De Bruyne zum Einsatz. Das Stadion hat sich entsprechend gefreut. Standing Ovations bei der Einwechslung. Und das war doch ein gebührender Empfang nach der langen Verletzungspause. Das Spiel plätscherte dann weiter dahin. Napoli hatte eigentlich alles im Griff. Es deutete sich eigentlich daraus an, dass das Ganze 2-0 ausgeht. Aber dann, wie das so ist, die letzten 5 Minuten wacht Torino noch ein bisschen auf und kam tatsächlich noch zu einer relativ großen Chance, wo der Stürmer den Ball nicht richtig trifft. Und Vanja dann locker halten kann. Später dann noch kam es dann, 1-2 Minuten später dann zu einer Ecke und wie das dann so ist, nicht wirklich gefährlich, der Ball, bisschen Flipper im Strafraum und dann ist das Ding plötzlich drin, das, wie das so nach Standards ist, das ist dann, kann man verteidigen, aber Standardtore fallen immer einfach so aus der Luft, sage ich mal, für mich. Das ist halt reingefallen und dann wurde es tatsächlich nochmal ein bisschen kribbelig. Im Stadion merkte man dann auch die Anspannung und gab es noch eine ganz gute Chance für Turin, da kam ein langer Ball, den konnte Jesus zum Glück ablaufen und klären und dann hat Napoli das relativ locker runtergespielt. Ja, das war dann eigentlich das Spiel. Ganz wichtige 3 Punkte für die SSC. Was vielleicht noch, was ich anmerken möchte, ist Buongiorno, richtig starkes Spiel in meinen Augen. Der nach seiner Schwächephase kommt er wieder zurück. Ist ein absolutes Zweikampfmonster. Richtig aggressiv nach vorne verteidigt. Da haben Zapata oder auch Simeone keinen Stich gesehen. Richtig gutes Spiel. Und auch Anguissa für so eine lange Verletzungspause in der zweiten Halbzeit wirklich, wirklich top. Den möchte ich da auch nochmal hervorheben. Der hat ja noch Luft nach oben und das sieht richtig gut aus. Was schön war, war bei der Auswechslung von Simeone, dass das ganze Stadion aufgestanden ist und ihn gefeiert hat. Das war ein schöner Moment. Er ist auch, hat sich auch nochmal bedankt bei den Fans. Richtig gut. Ansonsten Rückweg vom Stadion, alles easy. Wir sind mit Taxi gefahren zu 11. Kleine Anekdote noch, plötzlich überholt uns eine Polizeieskorte. Wir wunderten uns, was da los ist. Die hielt plötzlich vorm Hotel an und wer stieg aus? Onkel Aurelio. Also ADL. Naja, das war der Bericht aus Napoli. Ich hoffe, es war nicht zu lang und halbwegs gut und erträglich für euch zum Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht weiter mit diesem wunderbaren Podcast und bis bald. Arrivederci.
Henry, grazie mille. Überhaupt nicht zu lang und konnte man sich sehr, sehr gut anhören. Habe ich tatsächlich vorhin sogar erst noch im Bett gemacht, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, habe ich mir das angehört. Also vielen Dank auf jeden Fall. Und da sind tatsächlich zu dieser Partie noch 1-2 Fragen reingekommen. Felix hat gefragt, gibt es eine Fanfreundschaft zwischen dem Tor und der SSC?
Ja, das ist darauf gemünzt gewesen. Also er hat uns per Instagram den Post vom Toro geschickt vor dem Spiel. Und die hatten so die beiden Trikots an der Wäscheleine so stilisiert dargestellt. Und hier so heute Abend Spiel und keine Ahnung, die Trikots sind schon bereitmäßig. Und dann habe ich mir wusste es auch nicht so genau und hab mir das deswegen ein bisschen durchgelesen und mir auch den Feed bei Instagram vom Toro angeschaut und ich glaube, dass das einfach tatsächlich so eine stilisierte Grafik ist, die zu jedem Spieltag machen und das ist vielleicht mit der Wäscheleine, also man kennt ja die Bilder aus den Gassen von Neapel, sicherlich nicht nur Neapel, aber das ist denke ich, ein bekanntes Bild, dass da eben diese Wäscheleinen mit den Shirts und Hemden da irgendwie oben zwischen den Häusern hängen und ich glaube, darauf hat sich das vor allem bezogen, also es gibt auch Als die gegen Genoa gespielt haben, jetzt vor ein paar Wochen, da gab es eine Grafik mit dem Toro und mit dem Greifen. Und ich glaube, die machen sowas einfach zu jedem Spieltag. Und ich habe dann aber mal geguckt, mit wem die denn eigentlich beide Vereine Fanfreundschaften haben. Und das ist ja auch irgendwie so eine Frage gewesen oder ein Vorschlag, dass man sich ein bisschen mehr darauf beziehen kann. Und dachte ich, mache ich das zumindest mal in aller Kürze. Und mit dem Disclaimer, alle Sachen, die ich gefunden habe, waren schon ein paar Jahre alt. Also ich weiß nicht, ob das immer noch 100% aktuell ist. Und wenn ihr da weil ihr mal vielleicht in der Kurve unterwegs seid oder so, wenn ihr da mehr wisst, sagt gerne Bescheid. Und der Toro hatte auf jeden Fall in der Vergangenheit Gemellaggi, das ist, glaube ich, übersetzt heißt das sowas wie Stadtfreundschaft. Und das ist das italienische Wort dann dafür. Mit der Fiorentina, mit River Plate, daran erinnere ich mich auch noch, weil die mal dieses Trikot hatten mit der Schärpe quasi, die River ja auch hat. Mit Benfica und wegen des Flugzeugabsturzes auch mit Chapecoense aus Brasilien. Also vor ein paar Jahren ist da die Mannschaft verunglückt, wie das beim Toro ja in den 50ern auch gewesen ist. Und darüber da haben die sich, glaube ich, dann auch irgendwie beteiligt, auch mit Spenden und so weiter und so fort. Früher gab es auf jeden Fall auch schon mal Freundschaften mit Nizza und Peñarol. Und Rivalitäten natürlich mit Juve, Hellas, Sampdoria, Atalanta. Und warum ich mir vorstellen kann, dass es keine Fanfreundschaft zwischen dem Toro und Napoli gibt, sind die guten Beziehungen zwischen Napoli und den Boca Juniors. So als Hauptstadt der Argentinier in Europa und so weiter, ne? Mit Palermo, Catania, Celtic gab es auf jeden Fall auch mindestens mal bis zu einem gewissen Zeitpunkt gute Beziehungen und auch zu Genoa, nachdem sie gemeinsam wieder aufgestiegen sind in den 2000ern. Und auch da deshalb Rivalität mit Samp. Und natürlich mit Juve und so, das ist klar. Und der Roma.
Alright, spannend, spannend. Ja, spannend war tatsächlich auch hier mein Tag der Anreise. Bin ja schon samstags angereist, zusammen eben mit unserem Serie A-Chef Arthur Seibel und Max Grosso Groß, der für uns diesmal die Kamera gemacht hat und nicht kommentiert hat. Also eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet der eierlegenden Wollmilchsau.
Polyvalent auf dem Platz.
Ja, ja. Und wir mussten dann auch schnell direkt vom Flughafen zum Stadion, weil wir für den Samstag auch noch Dinge erledigen mussten. Also wir haben sozusagen auch Material rüberschicken sollen an die Kollegen, die Bundesliga übertragen haben, dass wir da schon mal einen kleinen Appetizer rüberschicken. Also war das auch jetzt irgendwie nicht, ich glaube, sie stellen sich ja manche oft so vor, wenn sie das dann sehen, ah ja, du kommst dann eine Stunde vorm Spiel zum Stadion, ansonsten ist Stile de Vita und bisschen Sonne und dann ist irgendwann kurz arbeiten und dann ciao. Dem war nicht so, aber wir sind zum Stadion gefahren und zumindest da habe ich einen kleinen Einkehrschwung-Tipp, weil dort haben wir dann auch sozusagen unseren sogenannten Aufsager gemacht auf der Inter-Seite. Gibt es, da ist so ein großer Parkplatz und da war dann, das ist nicht lustig, das ist Ortobello Hamburger Enjoy. Das ist so ein kleiner, also irgendwie schön gelegen ist es jetzt natürlich nicht, weil es mitten auf diesem Parkplatz ist, aber das ist so ein kleines Häuschen, da kann man, die Leute waren sehr nett, kannst dann auch irgendwie so Club-Sandwich und Espresso und wenn du sozusagen in Stadionnähe nicht nur an den Fressbuden stehen willst, um sich da auch mal hinzusetzen, dann ich weiß es nicht, wie voll es da am Spieltag war, aber wenn man da mal zwischendurch vorbeikommt, da kriegt man auch auf jeden Fall das ein oder andere Kaltgetränk. Das war auf jeden Fall sehr schön. Jo, und von dort ging es dann auch direkt erstmal ans Stadion, weil wir mussten ja so ein bisschen auch schon mal da alles Arbeitstechnisches abnehmen. Das Stadion ganz leer, alle waren da so am Aufbauen etc. pp. War das erste Mal für mich seit Ewigkeiten in San Siro. Das macht dann irgendwie schon ziemlich was her. Und bevor ich mich jetzt hier überhaupt gar nicht mehr konzentrieren kann, muss ich einmal kurz unterbrechen und ich unterbreche einfach nicht. Ich mache die Sprachnachricht einfach im Podcast. Jo, ich brauche noch auf jeden Fall eine halbe Stunde, bevor ich runterkomme.
Klare Ansage.
So. Sollen die Leute, dass ich auschecke? So, Freunde, wo waren wir stehen geblieben? Also, pass auf. Und dann hatte ich da einige tolle Erlebnisse, sowohl unten am Spielfeldrand, als auch dann oben, ja, als wir am Kommentatorenplatz waren, waren da auch drei Kollegen, die dort so ein bisschen Planen ausgerollt haben und geklebt haben, Gaffer, dies, das, schwarze Planen. Und dann dachte ich, oh, wird ja die Choreo vorbereitet. Und dann stellte sich heraus, dass die drei aus Deutschland sind.
Ach was.
Ja. Und wir hatten tatsächlich ja vor 2 Wochen auch diese Frage, wie es gerade mit der Fanszene in Milano aussieht. Ich habe auch ein Fanzine, so ein kleines Flugblatt am Spieltag selbst mit angeholt, habe mir noch nicht alles durchgelesen und so. Aber da nochmal ganz kurz, also Milan-Szene ist ja wieder drin, größtenteils, aber komplett ohne Tifo-Material auch. Ja, also keine Fahnen, kein Nix, immer noch Clinch mit dem Club. Und die aktive Fanszene macht deswegen auch keine Choreos. Deswegen bucht der Verein Firmen, die Choreos machen.
Oha.
Und die, falls ihr es hört, ganz liebe Grüße, haben uns auch an dem Tag und auch am Spieltag selbst nochmal getroffen und gesehen. Würde ich mal sagen, da sind auch welche dabei, die haben das Hobby zum Beruf gemacht. Ja, also die haben auch selber einen Laden, die verkaufen auch Tifo-Material. Also wenn du da, also wenn Szenen Zeug brauchen, um Fahnen zu malen oder so, dann können die da auch bestellen. Und einer von denen war auch Milan-Fan tatsächlich, aber eben aus Deutschland und die haben da die Choreo gebaut für Milan.
Krass.
Das spricht auf jeden Fall auch für sich, sage ich jetzt einfach mal so.
Aber das ist ja ein spannender Einblick, den man natürlich so von außen gar nicht hätte bekommen können. Das ist sehr cool.
Ja, und vor allem echt stabile Jungs. Habe mich gern mit denen unterhalten, das war cool. Also Grüße gehen nochmal raus. Und ja, aufgrund der ganzen Tatsache ist dann auch meine Idee ins Wasser gefallen, nach Bergamo anzureisen, weil das Spiel war ja um 18 Uhr. Da dachte ich, wenn wir schnell irgendwie hier, da und dann noch schnell den Zug und aber es hat nicht sollen sein. Aber hervorragenderweise war unter anderem der Fabi, den ich aus München von den TBM Legends kenne, von meinen Altherren, ist der angereist, auch zum Derby. Aber die haben eben den Doppler gemacht. Ja. Und dann habe ich die am Sonntag getroffen und mit ihnen ein Stadionerlebnis aufgenommen. Und da gehen wir jetzt mal rein.
Eine klassische 5 von 10.
Okay, ja, wir sind hier schon also tatsächlich mitten im Gespräch. Hallo Marius an dieser Stelle, auch mein Podcast-Kompagnon. Der hat nicht dieses schöne San Siro gerade vor sich, aber wir wollen ein bisschen über eine Reise nach Bergamo noch sprechen. Jetzt einmal noch mal kurz hier, mit wem haben wir es denn zu tun?
Fabio aus Stuttgart.
Wir haben doch gerade gesagt, nicht so reinschreien ins Mikrofon.
Fabio aus Stuttgart. Konsti aus München. Ja. Kevin, ich komme auch aus Stuttgart.
So, und ihr seid eigentlich da gewesen, um das Derby anzugucken. Genau. Aber was man so macht als Premium-Hopper, nimmt man noch, ich wollte es ja auch machen, nimmt man noch Bergamo. Du hast mir ein schönes Bild geschickt zwischendurch.
Ja.
War kein gutes Ambiente, oder?
Nee, war echt doof. Also war richtig doof. Das war so hässlich da. Und ja, denn das Wetter war auch noch so doof und die Getränke waren warm. Es war einfach furchtbar.
Was habt ihr vor dem Spiel noch gemacht?
Wir waren in der Altstadt. Der ein oder andere Aperol ist geflossen. Das ein oder andere Bier. Und haben die Sonne genossen.
Essenstipps?
Ja, Essen komplett scheiße. Wie immer in Italien. Also wirklich. Egal ob Pizza, Pasta, Gelato. Alles wirklich eine große Enttäuschung gewesen.
Aber wie war das Stadionerlebnis sonst so?
Ja, also man muss sagen, an sich war es irgendwie so eine komische Mischung aus, man sieht da halt schon so richtig italienische Fans, wie man sie sich vorstellt. Und dann ist das Stadion aber so ein bisschen Hochglanz, weil das jetzt ja alles so von New Balance gesponsert ist und neu umgebaut. Und da war schon alles sehr kahl und da hat so ein bisschen die Atmosphäre gefehlt. Im Stadion dann drin, also im Innenraum, war es dann schon cool, weil die haben hinter beiden Toren halt Fanblocks, also Heimblocks. An einer Ecke ist dann der Auswärtsblock, die Udine Fans haben auch richtig Stimmung gemacht, das war dann schon ganz geil. Aber das Spiel an sich war dann halt 75 Minuten recht langweilig oder qualitativ war ehrlich gesagt nicht so gut. Und dann hat es aber halt Fahrt aufgenommen, als dann Scamacca mit dem Doppelpack nochmal für Bergamo Gas gegeben hat. Das war dann schon ganz cool.
Müssen sich die Bayern fürchten?
Nein.
Nein?
Also zumindest nach der Leistung gestern nicht, aber wenn man sich jetzt vor anderthalb Wochen Dortmund angeschaut hat, da waren sie schon gut, aber jetzt gestern war nichts. Aber andererseits sind die Bayern auch immer gut für ein Gegentor, aber in zwei Spielen würde ich sagen, ist das Viertelfinaleinzug mehr als machbar.
Du willst auch noch was sagen gerade?
Ja, also ich muss sagen, ich habe gestern auch wieder dann so ein bisschen meine Liebe für die Serie A wieder entdeckt, weil viele sagen ja, das ist nicht mehr so wie früher und der Fußball ist schon auch attraktiv geworden und so. Das mag vielleicht für den einen oder anderen Verein gelten, aber wenn man dann jetzt gestern das angeschaut hat, Udine irgendwie ab der 10. Minute wird da extrem auf Zeit gespielt. Man weiß eigentlich nicht, wie die überhaupt zwei, kann mich an keine zwei Abschlüsse erinnern, aber halt irgendwie wieder zwei Tore gemacht und die dann trotzdem da den Punkt in Bergamo und dann irgendwie die Fans, die dann an der Plexiglasscheibe stehen und rumpöbeln und so. Also es ist wirklich, wirklich großartig, so wie man das sich von der Serie A einfach wünscht.
Costa Runjaic Masterclass auch bei Udinese Calcio. Also das Geile, das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Die Nachspielzeit war ja dann doch relativ lang und haben sie auch die ganze Zeit wieder auf Zeit gespielt. Und Palladino von Atalanta, ich habe dann den Schluss noch im Fernsehen gesehen, der hat so diese classy Sportlehrer-Stoppuhr die ganze Zeit in der Hand und ist dann mit der in der Hand zur vierten Offiziellen gelaufen und hat ihr die so vor die Nase gehalten. Also das war schon geil. Seid ihr abends noch zurück dann wieder?
Ja, genau. Wir sind dann danach noch was essen gegangen. Klassische Pasta haben wir uns reingeschoben. Ist sehr gut vorm Zu-Bett-Gehen. Und dann sind wir mit dem Zug wieder nach Mailand gefahren. Das sind 40 Minuten. Also das kann man auch nur jedem empfehlen.
Also ich war mir auch ganz wichtig, kostet nur 6 Euro. Ne? Also ist überragend.
Genau. Also es bietet sich an, 40 Minuten mit dem Zug. Wenn das auch wieder so super frühzeitig angesetzt wird, dass man das dann auch gut vorausplanen kann. Dieses Mal waren es, glaube ich, 8 Tage.
Ja, sehr gut. Ja.
Es hat sich für uns jetzt, es ist ausgegangen. Weiß ich nicht, wie das zukünftig für andere ist. Ja. Aber falls möglich ist, kann man es nur empfehlen. War schon ein cooler Ausflug.
Ganz kurz, Highlight aus Mailand bislang die Tage?
Ja, die Gastronomie würde ich sagen. Getränketechnisch war das schon ein guter Ausflug. Und jetzt, andererseits muss ich natürlich sagen, das Highlight steht uns heute Abend noch bevor. Ganz klar als Fußballfan San Siro. Jetzt beim Sonnenuntergang, dann heute Abend das Derby. Da glaube ich, muss man nicht diskutieren, ist das natürlich unser Highlight und deswegen sind wir auch hier.
Ja, ganz klasse. Hier Sonne, die Jungs haben schön Aperol und ich gehe jetzt arbeiten und gebe erstmal zurück ins Studio.
Ich habe noch eine Frage machen. Ja? Ihr seid der Podcast, wo ihr euch immer gegenseitig am Anfang sagt, was ihr anhabt, oder? Seid ihr?
Richtig, was habe ich an? Sag mal kurz, was ich heute trage.
Ja, also du hast ein richtig geiles T-Shirt an. Da steht drauf, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.
Ja,
ja. Das Diese Mütze finde ich cool, weil die hat im Schild vorne hat die ein Loch und das Ventilator drin. Ja, und die kurzen Bermudas, die stehen dir sehr gut zu den Flipflops. Ja. Das ist ganz geil, ja. Also man merkt gar nicht, dass du aus Deutschland bist. Ja,
aber auch ich war gestern schon im Stadion Besichtigung und ich bin mir nicht sicher, ob du mit diesem hellgelben Tanktop heute dann nachher dich doch, hast du noch was zum drüberwerfen oder ist dann tatsächlich Adiletten und die Adidas-Socken das Einzige, was du heute dann hast?
Ja, ich habe so einen selbstgestrickten Poncho noch dabei, falls kälter wird.
Okay, das ist sehr gut. Ja. Ah, so, jetzt zurück ins Studio.
Ja, das war auf jeden Fall gut, würde ich mal sagen. Und weil Fabi das gerade gesagt hat, na, da will ich ihm natürlich auch, dass er es nicht verwehren, ihm auch zu sagen, was Marius heute bei der Aufnahme anhat. Und ich sehe da so ein T-Shirt und da ist so ein Strichmännchen drauf. Und neben dem Strichmännchen ist so eine Art Wegweiser. Und auf dem Wegweiser steht schlecht. Und dann steht unten drunter, oh, das ist kein gutes Zeichen.
Check ich nicht.
Okay. Weil auf dem Zeichen schlecht steht, ist das kein gutes Zeichen.
Ah.
Ja, du hast doch das T-Shirt gekauft.
Ja, das ist einer dieser Impulskäufe gewesen. Ne? Also man muss man verstehen.
Ja.
So Wacken 3 Uhr nachts.
Passiert. So, was hatten wir da noch sonst noch so? Scamacca hat doppelt getroffen, aber ansonsten ja, die Kollegen haben es auch schon gesagt. Also Udinese hat ja gar nicht vorgehabt, Fußball zu spielen, aber die sammeln dann damit weiter immer Punkte. Man muss zu unserer Verteidigung sagen, dass das Hotel-WLAN extrem schlecht ist und ich glaube manchmal bei Marius sehr abgehackt ankomme.
Das stimmt. Ich bin aber irgendwie auch, bin geistig irgendwie noch umnachtet. Das Grüße gehen raus an den Polypri, den ich Samstag im Stadion bei Altona getroffen habe, weil er sich am Sonntag am Millerntor die Eintracht beim Glorious 0:0 angesehen hat.
Ja, wunderbar.
Man wird ja nicht jünger, ne?
Nee, man wird nicht jünger. Ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt hier nicht gleich vom Housekeeping rausgeworfen werde. Okay, dann mache ich das. Du wolltest eigentlich noch hier, hattest du reingeschrieben, Skamaka, Herausforderposition, Torjägerkanone, steht bei 8
Treffern. Jetzt, lass mich. Ja, ja, genau. Ich hab mal darauf geguckt und dachte, er hat jetzt 8 Tore, wo steht er da eigentlich? Und damit ist er tatsächlich sozusagen geteilter Dritter, also wahrscheinlich dann im Endeffekt 7. oder so, weil es gibt den einen, der führt, das ist Lautaro mit 14 und dann gibt es ganz viele, die haben dahinter 9. Und wenn man muss ja nicht Harry Kane als Maßstab nehmen, aber das ist schon ganz schön wenig. Und das letzte Mal, dass es in Capo Cannoniere mit weniger als 20 Toren gab, das war 1991 Gianluca Vialli für die Samp. Ja, also davor gab es das häufiger, da waren die 20 plus eher mal so die Ausnahme, aber danach eigentlich immer. Und fand ich irgendwie einfach ganz spannend. Also zahlt, finde ich, jetzt nicht unbedingt auf das Klischee ein, dass weniger Tore fallen als in den anderen Ligen, wobei es, glaube ich, pro Spiel so ist. Deswegen langweilig und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Man kennt das aus Deutschland, aber ist schon, ja, also die Top-Torjäger halten sich auf jeden Fall diese Saison ein bisschen zurück.
Juve hat sich auch zurückgehalten, zumindest in der ersten Halbzeit gegen Pisa. Das ist aber mir zugute gekommen, weil das war auch der einzige Abend, wo ich dann mal tatsächlich im Restaurant, das war das einzige Gericht, das ich im Restaurant gegessen habe, weil wir es da mal kurz geschafft haben, noch irgendwo einzukehren. Bin dann rechtzeitig zur zweiten Halbzeit gekommen, habe alle 4 Tore gesehen, Cambiaso, Thuram, Yildiz und Boga. Vor allem schön auch, wie geschlossen und voller Freude gemeinsam mit Luciano Spalletti gejubelt wurde. Also Juve hat das vielleicht, auch wenn es nur gegen Pisa war, sich so ein bisschen die Enttäuschung der letzten Wochen aus den Klamotten schütteln können.
Das gilt nicht für die Stürmer. Auch wenn Kenan Yildiz hat sein 9. Saisontor geschossen, ist der beste Juve-Torschütze in dieser Saison. Aber Luciano Spalletti hat nach dem Spiel schon, finde ich, die deutlichste Botschaft an Jonathan David und Luis Openda geschickt, denn er meinte, dass Yildiz noch besser wäre, wenn er eine richtige Nummer 9 neben sich hätte.
Ja, fairer Punkt. Und wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt?
Ja.
Hier.
Ja.
Serie Amore, HörerInnen wissen früh Bescheid. Bevor wir dann doch nochmal aufs große Derby kommen, lass ansonsten einmal kurz durch den Spieltag pflügen. Cagliari hat verloren gegen Como. Baturina, schon 5. Saisontor. 4 davon dieses Jahr. Und zu Cagliari hatte letztens Flo nochmal was geschrieben. Das war allerdings schon vor dem Parma-Spiel, wo er geschrieben hat, mal mein Take zur Situation in Cagliari. Meiner Meinung nach hat man sich im Wintertransferfenster verzockt. Man hat gedacht, die Saison ist schon durch und man hat die mit Luperto, Prati Stammspieler abgegeben und dafür keinen Ersatz geholt, sondern nur in junge Spieler investiert, die man teilweise noch in ihren Clubs gelassen hat und erst im Sommer ins Team holt. Finanziell nachvollziehbar, auch dass man in Talente investiert, wenn man vermeintlich gut in der Tabelle steht. Aber das rächt sich jetzt. In der Abwehr fehlt ohne Luperto die Stabilität. Im Mittelfeld hat man extrem viele Ausfälle, die man nicht mehr kompensieren kann. Im Sturm ist es ähnlich. Esposito ist kein Knipser. Kilicoy kann als junger Spieler die Last in der Offensive nicht alleine tragen. Und jetzt hat der bisher überragende Caprile auch noch seine Wackler. Nee, das finden wir nicht gut. Das finden wir nicht gut, Flo. Aber Cagliari wird sich wieder fangen, da bin ich mir sicher. Den Abstiegskracher hat Lecce für sich entschieden. 2-1 gegen Cremonese. Pierotti und Stulic erst mit der 2-0-Führung für Lecce. Bonazzoli hat dann nochmal den Anschluss gemacht. Kurz vor Schluss gab es sogar den Ausgleich, der wurde dann einkassiert. Also, es ist auch das, was wir die letzten Wochen die ganze Zeit sagen. oder vor allem, was auch Marius gesagt hat und ich es nicht glauben wollte, Cremonese dann doch irgendwie ganz schön am Runtertrudeln.
Ja, sind jetzt 18. ne?
Ja.
Ja.
Und dann gewinnt sogar Hellas. Ich weiß nicht, ob es bei denen noch was bringt, aber die gewinnen halt auch in Bologna. Das ist auch vogelwild. 2-1 das, nachdem die Rosso Blu sogar geführt haben. Also, ja, weiß ich auch nicht, was man aus mit denen machen soll. Und andererseits dann noch unten Fiorentina Parma, das ist da, wir haben sich schön 0-0 zusammengeschustert. Hast du davon was gesehen?
Ich habe nichts gesehen, weil meine liebe Mutter am Wochenende Geburtstag hatte und da war nicht Fußball gucken angesagt. Aber das, also wenn es für Fiorentina nicht noch so super knapp wäre, hätte ich gesagt, das ist der berühmte Keks, der da gebacken wird, schon mit Hinblick auf Saisonende. 0-0 auswärts, jetzt 34 Punkte, nimmt man natürlich mit. Wieder ungeschlagen, passt. Und Michael hat uns geschrieben, das teile ich auch dann auch eben ohne das Spiel gesehen zu haben, das Tempo, das die Fiorentina mal aufgenommen hatte zwischenzeitlich, um aus dem Tabellenkeller rauszukommen, das ist raus. So wie der Bau, so wie beim Bau der Tribüne hinter dem Tor.
So. Tanti auguri an dieser Stelle noch an Mama Seuke. Mhm. Und wir machen weiter und haben nicht gesehen, nur auf dem Ticker, während ich schon in San Siro war, dass Genua gegen die Roma 2-1 gewonnen hat und da nur der einzige Kommentar, also erstens Ndika trifft im dritten Spiel in Folge, nachdem er 90 Spiele fast gar nicht getroffen hat, das ist mega wild.
Ja.
Und ja, wie der Polipries geschrieben hat, da trifft Blind Tinja oder wie er es geschrieben hat, einmal im Jahr und dann auch noch gegen uns. De Rossi gegen die alte Liebe will ich eigentlich nicht sagen, weil wahrscheinlich immer noch große Liebe des Lebens, fußballtechnisch gesehen, holt
das,
er
das sind den Dreier. Die Geschichten, wo die nur der Fußball schreibt, habe ich gehört.
Montag spielen noch Lazio gegen Sassuolo, da hat Stefan tatsächlich was zu Lazio eingeschickt, das machen wir nächste Woche. Ey, vor der Tür wird gesaugt wie wild, ich habe Angst, dass die gleich mit dem Staubsauger reinrennen. So. Ich mache Late Checkout jetzt, dabei ist es noch gar nicht so spät, aber komm, gehen wir rein, Derby della Madonnina, da auch nochmal Verköstigung. Ich habe den ganzen Tag, auch als wir abends wieder zurück waren und aus dem Stadion raus, war auch alles zu. Also ich habe keine Salamelle, kein Panini, irgendwas. Ich habe so einen Fresspaket Verdammt. Auf der Pressetribüne mit so einem Sandwich gehabt. Ansonsten habe ich mich weil ich auch das Frühstück verpasst hatte, wegen Vorbereitung von Cashewnüssen und so Proteinriegeln ernährt, über den Tag verteilt. Aber das, was ich dann erlebt habe, das hat sich schon auch gelohnt. Also rund ums Stadion schon geil. Man muss auch sagen, dass so rund ums Stadion aufgrund des Nicht-Angriffspakts der zwei Fanszenen, das ja auch schon viele, viele Jahre besteht, das super entspannt ist. Hat auch irgendwie Christian gesagt, dass wir da rumgelaufen sind. Also das könntest du dir jetzt irgendwie, glaube ich, beim Römer-Derby so auch nicht vorstellen. Klar, die aktive Fanszene trifft sich jetzt auch nicht zusammen, um zu plauschen, ne? Aber da trotzdem laufen da zwischen den Ständen auch mal von beiden Farben einer durch. Wir waren dann eher da auf der Seite, wo ganz viele Milan-Fans waren oder weil Heimspiel war eh mehr rot und schwarz. Aber wenn da mal jemand im Interschal durchgelaufen ist, der so nach Normalo aussah, wurde ihm jetzt auch nicht auf die Fresse gehauen. So, ne? Mhm. Als wir mit den Zone-Mikros draußen vom Stadion was aufgenommen haben, sind eher wir auch dann durchbeleidigt worden, weil ich auch gedacht habe, glaube ich, dass wir Zone-Italien sind und da vor allem von Milan-Fans, die da, sagen wir mal so, uns unterstellt haben, dass wir von The Zone auch körperlich sehr eng mit Inter verbunden sind. So hätte ich das übersetzt. Dass man sich da sehr gern hat. Vielleicht auch in ein bisschen anderen Worten und so. Ja. Und dabei habe ich gar keinen großen Plan, jetzt heute ehrlicherweise Inter verteidigen zu wollen. Stimmung war natürlich überragend. Wir waren davor unten auch am Feld. Wir haben halt zwei Legenden getroffen. Und jetzt frage ich dich, leider haben wir es nicht geschafft, in dem Moment ein Foto zu machen, weil ich wollte auch kein Selfie machen, sondern ich wollte ein Il Regalo übergeben, das Geschenk. Und jetzt rate mal, wer den Serie Amore-Sticker, der auch in der Story aufgetaucht ist. Also weißt du, der mit Materazzi und Rui Costa? Mhm. Rate mal, wer jetzt in Besitz eines solchen Klebers ist.
Eieiei. Also ja, Materazzi selbst.
Ja, exakt.
Geil.
Der stand neben uns und da habe ich gesagt, hier, guck mal, das ist ein Geschenk für dich, für deutscher Podcast.
Dann, sehr schön.
War lustig. Er hat es dann tatsächlich sogar eine Weile in der Hand gehabt, bis er es irgendwann seiner Assistentin da gegeben hat. Der ist da auch einmal komplett durchgereicht worden von allen Al Jazeera bis dahin, überall Interviews geben müssen.
Ist er nicht auch Experte so im Fernsehen?
Ja. Ja, also da war er, glaube ich, mehr so als Gast. Alexandra Pato ist da noch rumgesprungen ansonsten. Und ja, dann hoch auf die Tribüne. Krass. Also vor allem, man kennt ja dann auch, also das sind so Sachen, das hat auch, sagt, erzählt Krauso nachher gleich, haben wir auch ein Stadionerlebnis. Die wackelnden Tribünen. Support Inter fand ich auch sehr stark, muss ich sagen. War schon viel mit dabei. Und oh, und dann habe ich, genau, zweite Legende, die ich getroffen habe. Werder-Legende natürlich, war für The Zone Frankreich da. Und hat dann auch gesagt, als ich gesagt habe, hey, Werder hat heute gewonnen. Und dann hat er gesagt, ah, finally. Ja. Michael Silvestre.
Ah, ja, natürlich auch Inter-Legende.
Ja, so,
ne? Ja, 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 ja.
Jetzt ein bisschen die Frage, ich habe ja da auch was zu aufgenommen. Wollen wir eigentlich noch einmal nur noch mal durchdeklinieren, was... Pass auf, wir sprechen einmal noch kurz über dieses Handspiel, finde ich, weil das sollte man machen, oder? Ist es für dich ein Elfmeter oder ist es keiner?
Also, ich finde nicht, dass es eine unnatürliche Körperbewegung ist, die er macht. Und der sieht ja nicht, woher der Ball kommt, oder? Also so richtig? Oder guckt er da genau hin?
Ich finde auch, also ich habe auch den Moment der Standbilder gesehen, in dem Moment, wo der Ellenbogen so ein bisschen abgespreizt ist, aber wenn man sich das in der Bewegung anschaut, finde ich, ist das auch, es gibt so ein leichtes Zucken und dann zieht er den Arm so nach hinten. Sagen wir so, es sind dafür auch schon Elfmeter gegeben worden, aber ich finde es völlig fein, das nicht zu pfeifen, dann sind wir wieder auch in dem Bereich, warum greift der VAR nicht ein? Das mit Handspiel ist ja immer noch nicht so wie abseits schwarz und weiß. Und also das davon zu sprechen, dass das eine glasklare Fehlentscheidung ist, das nicht zu pfeifen, ja, würde ich tatsächlich nicht mitgehen wollen.
Ja, ich kann es verstehen, dass ein bisschen der Unmut darüber da ist, weil es ist ja jetzt immer der Vergleich mit Bissek im Mai 2025 gegen Lazio gemacht worden, wobei der schon aktiv in den Zweikampf da reingeht mit Pedro und natürlich, also er hat die Hände hinterm Rücken und geht der Ellbogen auch so raus und da kommt der Ball dann gegen. Aber dann ist das dann vergrößerte Körperfläche, weil er aktiv ist.
Ja, finde ich schon eher. Also ich finde das eh auch, und da sind wir auch wieder bei, es ist nicht schwarz-weiß, ich finde es schwer, Handspiele zu vergleichen. Aber das ist ja auch wieder deswegen back to Absicht oder keine Absicht.
Ja.
Es wäre so einfach. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht und ja, ich glaube, das muss dann auch tatsächlich mit noch ein bisschen mehr Abstand zacken, weil vielleicht machen wir es einfach so. Vielleicht hören wir mal kurz, was ein siegreicher Spieler zu diesem Spiel gesagt hat. Carsten Fuß hat Niklas Füllkrug abgefangen und ich stand tatsächlich da wie ein... Ehrlicherweise bin ich nur da reingelaufen, um das Trikot unterschreiben zu lassen. Und dann, das Coole war, Fülle kam an und dann hat er sich erst zum Interview hingestellt und hat er mich gesehen. Und ich habe ja einmal tatsächlich da mit Sohnemann, als er noch bei Werder war, den mitgenommen zum Interview und hat sich dran erinnert.
Cool.
Und happy, auch da natürlich vom Interview noch uns gemeinsam gefreut, dass Werder gewonnen hat und dann das Trikot unterschrieben. Übrigens auch lustig, wieder, ne? Ich habe das Trikot erstanden an so einem Stand. Und das ist, das hat, glaube ich, Matze letztens bei dem Stadionerlebnis auch erzählt. Und mir ist das auch schon mal am Flughafen untergekommen. Es gibt so Replika-Trikots, die aber trotzdem offizielle Vereinsprodukte sind. Und die kannst du dann tatsächlich auch mit dem offiziellen Flock da an diesem Stand direkt beflocken lassen. Und die kosten dann halt statt 140 Euro.
Okay, ja.
Klar, da ist das Logo, das sieht dann teilweise so aus wie die man halt aus dem Urlaub kennt. Mhm. Aber trotzdem qualitativ ein bisschen besser, darf halt das Puma-Ding nicht drauf sein, aber wir standen da lange im Mix und sagen, komm jetzt hier, wir hören Niklas Füllkrug.
Niklas, ein wunderschöner Derbyabend und dein erstes Derby. Was erzählst du davon?
Ja, ganz besondere Atmosphäre. Man spürt auch so ein bisschen die Nähe der Clubs. Also es fühlen sich beide Mannschaften wohl im Stadion, das hat man gemerkt. Wir hatten natürlich dieses Mal einen leichten Vorteil, dass wir das Heimspiel hatten. Die Fans auf unserer Seite in der Kurve Sud, wo die sich wohlfühlen. Und man hat das auch im Stadion, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass wir ein bisschen mehr besetzt waren. Aber tolle Erinnerung, bleibt für immer und toller Abend, dass wir das auch gewonnen haben.
Ja, gewonnen. Was glaubst du, was war denn ausschlaggebend? Warum ihr tatsächlich heute die drei Punkte gewonnen habt?
Ja, ich glaube, es sind zwei Mannschaften, die sehr, sehr diszipliniert Fußball spielen. Also auch Inter, wenn sie den Ball verlieren, versuchen sie mit 10 Mann schnellstmöglich wieder hinter den Ball zu kommen. Das unterscheidet sich auch so ein bisschen zur Bundesliga, muss man sagen. In Italien wird dann schon viel nach hinten verteidigt und weniger nach vorne, wo dann in der Bundesliga vielleicht häufiger mal oder im deutschen Fußball häufiger mal das aktive Gegenpressing nach vorne gesucht wird, wird dann hier in Italien von taktisch starken Mannschaften gerne nach hinten verteidigt, dass man erstmal mit 10 Mann hinter den Ball kommt und dann wieder einen neuen Auslöser findet. Das hat man heute dann auch ab und zu gesehen. Natürlich war es dann klar, dass Inter in der zweiten Halbzeit All-In gehen wird und versuchen wird, sehr dominant zu spielen. Auch ich bin dann eingewechselt worden. Ich habe fast nur verteidigt und fast nur für die Mannschaft gearbeitet. Aber für so einen Derby-Sieg ist das einen wert.
Jetzt sind es nur noch 7 Punkte. Also eigentlich haben wir 10 Spieltage. Also das ist ja jetzt alles aufzuholen.
Wichtig ist für uns, dass wir unseren Job machen. Und ich glaube, wenn man mal so die letzten Jahre bei AC Mailand verfolgt, dann sieht man, dass wir eine richtig gute Saison spielen. Und dass es auch nicht selbstverständlich ist, nachdem man letztes Jahr 9. geworden ist, dass man so eine Entwicklung hinlegt mit einer Mannschaft, die stark verändert wurde, mit einem neuen Trainer, mit einem Sportdirektor, der das übernommen hat und viel verändert hat. Und dementsprechend ist es, glaube ich, bis jetzt eine richtig, richtig gute Saison. Und da müssen wir weitermachen. Wir müssen jedes Spiel versuchen zu gewinnen und dann schauen, was am Ende bei rauskommt.
Du bist ja nicht umsonst hier hingewechselt, weil du eben auch Spielzeit haben willst und auch Richtung WM schaust. Wie siehst du da gerade den Stand?
Ja, nee, ich bin hier hingewechselt in einer Phase in meiner Karriere, wo ich viele, viele Stolpersteine hatte. Ich habe in 1,5 Jahren bei West Ham, war ich glaube ich mehr als die Hälfte der Zeit verletzt. Kam nie auf meine Topform, weil ich immer wieder unterbrochen wurde. Und dieser Job, den ich hier jetzt gerade habe, der tut mir auch gut. Der, mit 33 holt man das nicht mehr in einem Monat auf, wenn man 9 Monate immer mal wieder verletzt ist. Und dementsprechend tut mir das sehr gut, hier diese Rolle zu haben, die ich gerade habe. Die ich natürlich auch aus der Nationalmannschaft kenne. Ich meine, da gab es auch oft Spiele, in denen ich es, glaube ich, verdient gehabt hätte, von Anfang an zu spielen. Und trotzdem hat man mich als Joker gebracht, wenn man einfach wusste, wenn ich auf der Bank bin, dann kann ich nochmal für eine gewisse Energie auf dem Platz sorgen. Und die Mannschaft kann sich immer darauf verlassen, dass wenn ich reinkomme, dass ich für die Mannschaft arbeite, dass ich nicht nur auf mein eigenes Tor gehe. Und dementsprechend tut mir diese Rolle hier gerade gut. Zum Ende der Saison werden wir sehen, ob da jetzt noch ein paar mehr Spiele von Beginn an auch reinrutschen. Aber Stand jetzt bin ich vollkommen zufrieden, so wie es läuft. Und das tut mir gut, das tut der Mannschaft gut und das tut meiner Situation gut, unabhängig von der WM oder von dem Zimmerfußball.
Aber das wäre natürlich mein Ziel. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, ich habe keine Hoffnung.
Nee, aber ich mache meinen Job bestmöglich und wenn der Job in 20, 30 Minuten zu erfüllen ist, dann mache ich den in 20, 30 Minuten. Und wie gesagt, als Einwechselspieler bist du gerade als Stürmer auch oft in so einem Spiel eingewechselt, um der Mannschaft Luft zum Atmen zu geben, um Luftduelle zu gewinnen, um zu verteidigen. Und die Mannschaft weiß, dass ich ein zuverlässiger Spieler bin. Deswegen werde ich dann auch eingewechselt in so einer Situation, was für mich ein Pluspunkt ist, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist mein Job in dem Moment auch für die Mannschaft zu spielen und nicht egoistisch zu handeln. Und genau das tue ich. Und wenn es dann am Ende wenn der Bundestrainer entscheidet, dass es für die WM reicht, dann reicht das für die WM. Und wenn nicht, dann nicht.
Danke, vielen Dank.
Danke, danke.
Ciao. Oh, nice. Und dann bei Jan Sommer habe ich vergessen, das Handy reinzuhalten. Der hat halt vor allem gesagt, ihm hat so ein bisschen die Intensität gefehlt. Da sind noch einige rumgelaufen. Estupian, sehr netter Kerl, tatsächlich. Der so richtig zurückhaltend auch absolut. Ach, über das Tor haben wir gar nicht gesprochen, der hat ihn da reingeschweißt.
Schönes Ding.
Aber super freundlich, gute Ausstrahlung, wie er da stand. Bastoni ist an uns vorbeigehumpelt. Also auch nach dem Spiel noch, das sah gar nicht gut aus. Da musste ja auch ausgewechselt worden werden, dachte ich, das sah erst gar nicht so schlimm aus. Aber vielleicht überträgt sich Pfeifen auch aufs Knie, ich weiß nicht. Ja. Ist ja wieder ordentlich ausgepfiffen worden, der Kollege. Marius versteht schon wieder nur die Hälfte. Hm. Ach Leute, das sind hier Aufnahmegegebenheiten. Aber glücklicherweise habe ich noch mit unserer gesamten Crew, die vor Ort war, dann auch, als wir, sind wir auch rausgelaufen aus dem Stadion, da war noch ein Bierstand auf, also die ganzen Stände haben gerade abgebaut und dann Todeshunger und es lagen so in der Auslage lagen halt noch so paar Panini. Und dann habe ich auch gemeint, na, die liegen jetzt da auch schon 8 Stunden, wenn ich jetzt was esse, was da schon 8 Stunden liegt, dann aber bitte nur was mit Meeresfrüchten, damit es auf jeden Fall knallt. Naja, na und dann gab es da auch wieder nichts zu essen, aber wir standen da in der Runde und ich habe alle, die mit dabei waren, von Kommentator bis Techniker, mal gefragt, wie sie den Tag so fanden.
So, das Derby della Madonnina ist gespielt. Wir stehen vor dem San Siro. Carsten, wie war es für dich?
Einzigartig. Also wirklich mal wieder einzigartig.
Mal wieder, wie es sagt, ne? Wie oft war es da?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber es war grandios. Vor allen Dingen, weil wieder dieses plärrende Geräusch aus diesem italienischen Lautsprecher das Spiel einfach nochmal veredelt. Ja? Wenn da diese Atmosphäre kommt, dann bin ich voll dabei.
Ich hatte trotzdem zwischendurch mal das Gefühl, dass so Interfans, zwar in der Unterzahl, aber auch, die haben ganz gut Alarm gemacht.
Das ist eigentlich immer bei Derbys, dass du das Gefühl hast, wenn dann eine Mannschaft ein Tor schießt, dass das Stadion halb tatsächlich auch für den Verein, der gerade ein Tor geschossen hat. Aber das ist ja das Schöne. Ich meine, da hat man dann immer den Eindruck, hier sind zwei Clubs, die auf Augenhöhe sich begegnen. Das ist das Tolle.
Christian, verdient der Sieg für Milan?
Wenn du Max Allegri fragst, sagt er ganz sicher ja. Übrigens ist mir jetzt aufgefallen.
Der stand gerade noch direkt fast neben uns.
Ja, er war sehr gut gelaunt. Er hat logisch am Anfang gesagt, ja, nee, nicht über mich hier sprechen, weil die erste Frage war, das ein Sieg von Ihnen, Herr Allegri. Nee, die Spieler super gemacht. Und ich bin mir sicher, was ihm jetzt am meisten gefällt, neben dem Sieg, er hat jetzt wieder die beste Defensive der Liga. Die Roma hat heute 2 kassiert, jetzt steht er da mit einem Derby-Sieg zu 0. Er hat wieder die beste Defensive der Liga. Max Allegri, so kann es laufen aus seiner Sicht.
Er hatte keinen Gürtel an zum Anzug. Also was für ein Italiener ist das? Ja, lächerlich.
Lustig, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Die Hose ein bisschen lapprig, aber sehr gepflegte Fingernägel.
Ja, das macht mir nichts, aber da musst du einen Gürtel anhaben. Geht doch gar nicht.
Grosso, das war dein Moment des Tages.
Dass du fast mit deinem Schuh in so einer ausgelatschten Gurke oder was das ist, drin stehst. Nein, das nicht. Mein Moment des Tages, ich will gar nicht so analytisch werden, weil dafür habe ich dieses großartige Stadion viel zu sehr genossen, war, als beim Jubel die Tribüne gebebt hat. Also es war so ein ganz, ganz leichtes Erdbeben, das der Seismograf gerade so aufzeichnen kann. Aber es war trotzdem eine extrem einzigartiges Erlebnis, wie die Fans da dieses Tor bejubelt haben und dann auch beim Abpfiff ausgerastet sind. Und generell in diesem riesigen Tempel, diese Lautstärke, es war so ultra laut auch. Also es war einfach was Besonderes, was ich so noch nicht erlebt habe. Und ein schöner Abend. Das Spiel hätte noch ein bisschen interessanter sein können, aber Inter hat ja 2 große Chancen vergeben. Selber schuld.
So, Arthur, Serie A-Chef, wird die Liga nochmal spannend jetzt, der Scudetto, die Frage, die man stellen muss?
Da, glaube ich, kann ich es mit Linse halten. Inter wird das trotzdem gewinnen, auch wenn jetzt, wie war das, Inter ihnen die Sahne von der Torte irgendwie genascht hat.
Der Marco, unser Techniker, der war schon in fast allen Stadien dieser Welt, oder?
Auf europaweit, ja. Also, europäisch gesehen schon, weil zum dritten Mal hier. Ja, heute war nochmal eine besondere Atmosphäre. Mir sehr gefreut, dabei zu sein. Bei Mailand Derby kommt auf jeden Fall unter die Top 5 von meinen allen Spielen. Auch mit WM-Finale in Berlin damals 2-6 und im Clásico in Barcelona und in Madrid. War sehr, sehr erlebnisreich heute und dank euch, ein besonderer Tag. Mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir.
Ich hab doch den wichtigsten Moment des Abends gar nicht genannt. Dominik Paris wurde für seine Bronzemedaille geehrt, die er erkämpft hat zum Ende seiner oder baldigen Ende seiner großartigen Karriere.
Er nochmal hat den Ski verloren beim Super-G.
Und am Tag, zwei Tage zuvor hat er sich die Bronzemedaille in der Abfahrt geschnappt, wurde heute hier vor wie viel 75.000 Zuschauern nochmal geehrt. Das sind Geschichten, die schreibt nur der Skisport.
Danke, Grosso. Das letzte Wort gebührt Carsten Fuß.
Nach der Story.
Ja, genau, deswegen ja.
Nein, also wir können nur hoffen, dass wir dieses Stadion noch so lange zelebrieren können, wie es es verdient. Also das sind Geschichten in diesem Stadion, die europäisch fast nicht zu toppen sind. Also die ranzige Bude muss gepflegt werden.
So. Das ist ein Schlusswort.
Wehe, du schneidest es raus.
Ja, das ist doch hervorragend, mein lieber Marius. Das ist,
ja.
Vor allem, ich kann mich tatsächlich nicht mehr kontrollieren, weil ich glaube, ich gerade hat es auch einmal schon geklopft. und die Aufnahmesituation ist die, dass ich ein T-Shirt habe, verstrubbelte Haare und sagen wir so, bis auf die Boxershort habe ich seit noch nichts angezogen, seit ich aus der Dusche gekommen bin. Und von da. Und von daher würde ich jetzt an dieser Stelle dieses Thema hier zumachen wollen, wenn du nicht noch was zum Derby hast.
Na?
Ja, na, er hat nichts zum Derby. Ich bin wahrscheinlich so abgehackt. Der Ausblick, Marius, ist, dass dann die Atalanta Bergamo gegen die Bayern spielt.
Genau.
Bologna gegen die Roma und die Fiorentina gegen Rakow. Das dann am Donnerstag, Atalanta Bayern am Dienstag. Und der 29. Spieltag dann Inter gegen Atalanta. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es sind nur noch 7 Punkte. Nur noch 7 Punkte. Mal sehen, ob Atalanta Inter nochmal stolpern lässt oder ob dann Milan selbst bei Lazio stolpert. Ansonsten haben wir noch Como gegen Roma. Ja, wunderbar. Worauf ich nicht verzichten will, ist, das haben wir jetzt letzte Woche auch gemacht. Jetzt holst du dein Calciatori-Heft da raus und dann...
Bist du 2002, 3 oder 94, 95?
Diesmal 2002, 3.
Okay, ich das Daumenkino quasi.
Er macht das Daumenkino. Ja, wenn ich jetzt Stopp sage, dann hört mich eh nicht Stopp. So, was hat er da?
Ja, das ist Lazio.
Hm.
Und die höchste Dichte an Top-Trainern in Spe. Bitte. Oben rechts haben wir...
Bei Lazio oder unten rechts.
ja, und oben rechts und unten rechts ein richtiger Top-Trainer in Spe und ein tatsächlicher Top-Trainer. Oben rechts Fabio Liverani.
Mm.
Und unten rechts Simone Inzaghi.
Okay, wunderbar. Meine Lieben, gerne Einsendungen und Eindrücke auch noch von euch zu Hause zum Derby. Dann können wir da nächste Woche vielleicht auch nochmal drauf Bezug nehmen. Jetzt ist gleich mein Handy leer. Ich werde aus dem Zimmer geworfen und wie auch immer. Ich schneide es am Flughafen fertig. Vielleicht hört ihr sogar noch Montagabend. Marius, es war mir eine Ehre. Ich ziehe mir jetzt eine Hose an.
ich wollte es gerade vorschlagen. Also so ein bisschen jetzt auch so. Ja, haben die Milan-Spieler nach dem Spiel ihre Hosen ausgezogen eigentlich?
Aber die hatten das wollte ich noch kurz sagen, so die Jogginganzüge, so Retro-Style, Fülle auch, so eine Ballonhose.
Mm.
80er Jahres Ballonseide, das sah gar nicht gut aus. Und ja, bei Tomori, der dazu silberfarbene Sneaker anhatte, hatte das auch gar keinen Swag, ne? Alright, machen wir zu hier. Leute, habt eine gute Woche. Tschüss.
Danke dir, danke Henry, danke Fabi, meintest du, und allen anderen, die dabei waren. Sehr, sehr cool. Ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tecco.